Herzlich willkommen zum 35. Nerdy by Nerds Audio Podcast. Heute haben wir nach einem Watch-A-Been-Playing unter anderem zu Game of Thrones und Titanfall diverseste News aus der digitalen Welt zur Twitter-Krise in der Türkei, DirectX, Nintendo Direct zu Smash Bros. Oder der neue Shopping-Tour von Mark Zuckerberg und natürlich vieles mehr. Darum bleibt dran! Hallo Andy, hallo Butch.
Hallo.
Sorry.
Wir haben uns einmal mehr eingefunden hier für unseren Nerdy by Nerds Audio Podcast. Wieder kurz für die, die das erste Mal reinhören sollten. Wir gehören zum gleichnamigen Blog. Uns findet man auf nerdybynerds.ch. Schaut dort mal rein. Und wie sich's fürs 2014 gehört, findet ihr uns natürlich auch auf Twitter und Facebook. Lohnt sich also, uns auch dort zu folgen. Links dazu entsprechend findet ihr alles auf der Page oder ihr sucht uns dann halt einfach auf der jeweiligen Plattform. Starten wollen wir jetzt wie immer und zwar mit einem Watch-A-Been Playing. Andy, was hast du so gemacht?
Das meiste an Gamen habe ich mit Speedrunner verbracht. Da bin ich sehr aktiv gewesen im Speedrunner von Mario Kart. Das will ich jetzt die Kategorie machen, alle Cups in Mario Kart 64, so Single-Segment durchspielen. Aber das mal mit Skips in der Strecke, die auf Glitches basieren. Das ist so ein bisschen die zwei Kategorien, wo die Mario Kart Community so künstliche Regeln, sagen wir mal, aufgestellt hat, was als Skip gilt und was nicht. Da ist es zum Beispiel ein Skip, wenn man im ersten Level einen blauen Panzer nimmt, der trifft einem selber, haut einem über die Wand und man hat die Hälfte von der Runde skippt. Das zählt dann als Skips und kommt in die entsprechende Kategorie. Wenn man dann aber den Tunnel benutzt im Strandlevel, das ist sozusagen eine Abkürzung, die vorgesehen ist vom Game und darum kann man das auch machen in der Kategorie ohne Skips. Und bei den Speedrunner ist die Kategorie ohne Skips logischerweise sehr viel verbreiteter, weil jeder kann eigentlich einsteigen, was das Game kann. Und da auf Speedruns live leicht Leute finden, die mit dem Racen wollen. Aber ich habe mich erst interessiert für die Skips-Kategorie und habe alle Skips, die ich mir zutraue und ja nicht allzu riskant sind, habe ich mir beigebracht und angefangen Single-Segment-Runs zu machen. Und das hat sich sehr gut entwickelt. Nicht nur haben neue Leute meinen Stream gefunden, einfach nur, weil ich Mario Kart spiele. Ich habe auch eine der besten Zeiten in dieser Kategorie geschafft. 31:33. Das ist tatsächlich die drittbeste Zeit, die ich jemand gemacht hat in dieser Kategorie. Ich glaube es irgendwie selber immer noch nicht so ganz, aber offenbar bin ich so gut in dem Game.
Okay, Gratulation in dem Fall.
Danke.
Ja, ich habe dir auch ganz gerne zugeschaut. Also, das mit diesen Skips ist auch sehr spektakulär mit anzuschauen.
Ja, vielleicht an dieser Stelle, für die, die sich jetzt hier gerade für deinen Stream interessieren, dich findet man auf twitch.tv/andypanther. Stimmt das?
Genau.
Okay, also alle unbedingt jetzt schnell Pause drücken und ihm followen dort. Und dann wieder weiterhören.
Natürlich will ich noch weitermachen in dieser Kategorie. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Langfristig will ich es mal schaffen, unter 30 Minuten zu kommen. Das ist erst einem gelungen. Und wenn ich nur so etwa eine halbe Minute rausholen würde, ein bisschen weniger sogar, hätte ich die Zeit geschlagen von dem Runner, der bei Awesome Games dann quick war. Und das wäre ja auch schon mal etwas.
Ja, definitiv.
Fairerweise muss man sagen, dass ich leider auf Emulator spiele und da einen Vorteil habe durch Lag. Sonst habe ich nicht so wahnsinnig viel gegamet eigentlich. So ein bisschen über N64 Emulator, die online fähig sind mit Kollegen, habe ich zum Teil gemacht. Das ist witzig, wenn man es zum Laufen bringen kann. Dann habe ich den Versuch unternommen, endlich mal so richtig wieder reinzukommen ins Oblivion, für das mal für PC, aber es hat nicht wirklich wollen, bis jetzt das zum Laufen bringen, ist schrecklich. Weil ich habe herausgefunden, wenn man die super tolle Elder Scrolls Maximum Edition, wo jedes Game drin ist, kauft, dann kann man es nicht auf Englisch einstellen, was extrem schlimm ist, wenn man so mal Oblivion gespielt hat in der deutschen Version. Da wollte ich einen Patch drauf tun. Das hat fast funktioniert, aber aus irgendeinem Grund sind die Sachen, die vorher auf Deutsch waren, auf Englisch waren. Da sind zwar alle Übersetzungsfehler weg gewesen, aber sie sind plötzlich nur noch die Hälfte übersetzt gewesen. Das ist ja auch nicht so ganz. Und dann habe ich noch sowieso noch den Unofficial Oblivion Patch drauf tun, aber jetzt funktioniert der Sound und gewisse Soundeffekte vom Game nicht mehr und es ist mir zu blöd geworden jetzt.
Ja, das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich glaube, ich werde mal jemanden dahinter lassen, der sich besser auskennt als ich an der PC. Oder sonst zahle ich halt nochmal ein bisschen, kaufe es mir auf Steam und dann kann ich es auf Englisch spielen. Und dort hat einfach nur der Patch drauf, also so lange, bis es irgendwann funktioniert. Das ist so das Leidige an PC-Gaming.
Ja, gerade Elder Scrolls-Titel sind ja immer ein bisschen bekannt für ihre Bugs, weil das halt einfach so umfangreich ist, dass man das zu einem gewissen Teil der Entwickler dann auch nicht übel nimmt.
Und sonst, abgesehen von Games, ich habe noch einen Film geschaut, das ist also wieder ein Zeitchen her, und ich keine Ahnung kann, was es ist, wie häufig, wenn ich ins Kino gehe, das heisst der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, denkt man ja, das ist so halt ein europäischer Film. So ein bisschen nicht so gewiss, was ich erwarten soll, aber ich war da offen gewesen und ich hatte ziemlich Spass an dem Film gehabt. Sehr unkonventionell, basiert auf einem schwedischen Buch. Und der Butch hat den auch gesehen. Ich lasse ihn noch ein bisschen mehr darüber reden, weil er so der Filmtyp ist.
Ah ja, ich habe ja das Buch gelesen gehabt. Und es ist wirklich an sich schon nur das Buch oder eben auch der Film. Es ist eine außergewöhnliche Geschichte. Sie handelt von einem Mann, der eben 100 Jahre alt wird. Und dann beschließt der ältere Mann, ja, er hat jetzt genug, dann haut er aus dem Altersheim ab, steigt aus dem Fenster und kommt dann einfach so, also er weiß auch nicht mal recht, woran er will. Irgendwie gelangt er dann so ganz aus Versehen an einen Koffer, wo irgendwie mehrere Millionen Franken, also oder eben Kronen, Euro oder Kronen oder so drin sind. Und dann im Zug von seiner, quasi von seiner Flucht, oder ja, er flieht ja nicht einmal, er geht einfach dann mal weiter, trifft einen anderen älteren Mann und dann merken sie, dass sie da irgendwie da die Millionen aus Versehen geklaut haben. Und in dem Zug von seinem quasi Abenteuer, wo er schon 100 ist, erfahrt man so ein bisschen von seinem Leben und seinem Abenteuer, wo er eigentlich im Laufe des Lebens erlebt hat. Und das ist sehr außerordentlich, seine Geschichte.
Er hat so vieles bewirkt im ganzen 20. Jahrhundert, wo er gar nicht so richtig mitbekommen hat.
Ja, er hat eigentlich bei jedem wichtigeren Ereignis im letzten Jahrhundert irgendwo die Finger im Spiel gehabt.
Ja, im Buch hat er sogar noch eine grössere Geschichte, glaube ich.
Ja, das Buch ist wirklich auch zu empfehlen. Also vielleicht auch dir, Andy, wenn du den Film gut gefunden hast. Der Film bringt so ein bisschen den Charme vom Buch gut über, aber ist natürlich nicht ganz so komplett und wie das Buch selber. Schwer quasi den Film oder auch das Buch in die Worte zu fassen. Man muss sich selber anschauen. Aber wer Freude hat an so verrückten Geschichten, wo nicht so einer Logik folgen wie irgendwelche normale Bücher oder Filme. Der hat sich erfreut.
Dann haben wir natürlich noch etwas anderes gesehen, wo Millionen Menschen auch noch gesehen haben. Wir reden von Game of Thrones. Da hat die 4. Staffel kürzlich angefangen. Haben wir natürlich gerade geschaut. Haben da so ein kleines Viewing gemacht bei uns im HQ unten. Spoilern wenn wir nicht viel. Ich denke, kann man auch gar nicht in dieser ersten Episode. Ist da wahrscheinlich noch, kann man sagen, nichts übermässig Schockierendes oder Überraschendes passiert. Die Staffel fängt halt wieder an. Es werden dann so ein bisschen paar neue Characters introduced und so. Jetzt, Butch, du bist da noch ein bisschen mehr auf der Höhe, was das anbelangt. Du hast ja auch Bücher zum Teil gelesen oder bis zu einem gewissen Punkt an. Was hast jetzt du von dieser ersten Episode gehalten?
Nein, so in der ersten Episode von Game of Thrones haben sie jetzt natürlich die verschiedenen Handlungsstränge wieder aufgreifen. Das müssen wir eigentlich nicht so genau erläutern. Das Interessante ist vielleicht so für mich, wo auch das Buch gelesen hat, quasi die Änderungen, die sie gegenüber der Buchvariante gemacht haben, die sind eigentlich nicht so haarsträubend, aber halt kann man sich immer fragen, wieso jetzt das dort abgeändert worden ist. Meistens wahrscheinlich auch so ein bisschen zur Vereinfachung oder damit die Story auch ein bisschen effizienter erzählt kann werden. Spannend wird sicher die nächste Episode, dort wird ja die Hochzeit von Joffrey in Angriff genommen mit dem Margaery, seinen bald Antrauten aus dem Haus Tyrell. Ein riesen Fest, sehr viel Budget ist auch dort angefallen mit vielen Extras, also zusätzlichen Schauspielern. Ich bin sehr gespannt auf die Staffel. Ich wollte gerne mal im Internet noch recherchieren, wie das gesamte Budget von der neuen Staffel ausgelegt ist, aber es ist schwer, da Zahlen zu finden. Es war ja bei den anderen Staffeln oftmals so etwa 60 Millionen gewesen. Also etwa 6 Millionen pro Episode. Ja, wir sind mal wieder gespannt mit der neuen Staffel. Ohne Spoilers dran zu hängen, es erwartet uns sehr viele spannende Ereignisse, wenn da den Büchern gut gefolgt wird.
In dem Fall freuen wir uns schon mal auf den nächsten Montag, denn ist nämlich die neue Episode wieder um. Sie wird jedes Mal am Montag zur Nacht ausgestrahlt, also vom Sonntag auf den Montag.
Also am 3 am Morgen könnt ihr euch dann das auch schon ziemlich bald amix irgendwie, habt ihr das Glück, ein Netflix gehackt zu haben, oder das wird ganz schnell amix auch im Internet zugänglich sein.
Gut, dann wenn wir das Watcher Been Playing abschliessen mit einem Titel, den wir euch im vergangenen Podcast schon versprochen haben. Wir haben nämlich neben Final Fantasy X Remaster oder Remake, wo wir euch gerne zu einem späteren Zeitpunkt noch möchten erläutern, weil es halt einfach mehr Zeit braucht, Titanfall gespielt. Wir haben es ja euch, wie gesagt, versprochen. Titanfall hat ja vor allem, um das vorausschicken, noch eine interessante Hintergrundstory, ist ja aus den Federn von den Leuten, die Call of Duty erfunden haben. Die hat es irgendwie bei Infinity War dazu mal ein bisschen angeschissen und haben ein neues Studio gegründet und sich gerade von EA kaufen lassen. Das ist jetzt ihr Erstlingswerk, wenn man so will. Die Erwartungen sind hoch gewesen, die Leute müssen ja wissen, wie es geht, und ich denke, es ist niemand enttäuscht worden. Vielleicht ganz kurz zum Setting. Es spielt irgendwo in der Zukunft. Die Menschheit hat den Planet quasi oder mehrere Planeten schon so ausgeraubt oder Raubbau betrieben, dass da Benzin und Rohstoff und so langsam ausgehen, und ihr sind jetzt die eine von zwei Fraktionen, die sich halt gegenseitig bekämpft, und das Motiv dahinter ist eben vor allem so ein bisschen die Rohstoffgeschichte. Mehr Story gibt's eigentlich nicht. Es gibt in dem Sinn auch keine wirkliche Kampagne. Es gibt einen Kampagnenmodus, aber der besteht einfach aus aneinandergereihten Multiplayer-Matches, wo noch ein bisschen eine halbe Cutscene vorne dran haben oder noch ein bisschen Dialog vorne dran haben, und das war's dann. Eigentlich ist es wirklich ein Multiplayer-Shooter. Und dort mit allen möglichen Modi, die man so kennt, also Deathmatch, Capture the Flag, Punkte bewachen und halten, so das Zeug. Was mir besonders gefallen hat und was es auch wirklich abhebt von dem, was wir jetzt schon tausendmal gespielt haben, sprich COD, Battlefield, so, finde ich so ein bisschen das Movement. Man hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass auch so ein bisschen das Bewegen vom Spieler sehr gameplay-relevant wird. Also Call of Duty trifft hier auf Mirror's Edge. Ich glaube, etwa so kann man es am besten beschreiben. Man kann halt wirklich so die Wände rauf, die Wände entlang, Doppelsprung und so weiter. Also entsprechend ist das ein extrem, extrem wichtiger Teil vom Spiel. Und dann, wie könnte es natürlich anders sein, Titans, das Element, wie sie das noch eingebaut haben, gefällt mir wirklich gut. Man denkt auch immer, oh, Titans, okay, komm, ist man im Titan in, ist man unsterblich und so. Aber sie haben das Balancing wirklich gut angebracht. Man kann sich gut von den Titans verstecken. Man kann sie auch, wenn man nicht in einem Titan ist, gut angreifen. Auch beim Map-Design muss man Rücksicht nehmen auf die zwei Seiten, also dass die Maps jeweils immer tauglich sind für Titans und für die Pilots, also für die Spieler, die gerade nicht im Titan hocken. Was hat mir noch Eindruck gemacht, wie sie das angebracht haben? Jetzt, Butch, wie ist so dein Eindruck so vom Spiel?
Mein Eindruck war auch schon an der Gamescom sehr gut gewesen und hat sich jetzt wieder bestätigt. Eben das Movement, das du angesprochen hast, eigentlich revolutionär, so immer ein Shooter. Ich finde das Spannendste an sich ist, dass man bei dem Game auch so ein bisschen mehr als vielleicht noch bei einem COD einfach wirklich so das Potenzial hat, auch immer wieder weitere Spieltiefen zu entdecken. Kann man auch so sich Strategien zurechtlegen. Ich tue den Titan dort anschicken oder lernen folgen. Versuche da so ein bisschen mich zu verschanzen und tue den Titan vorweglaufen lassen und schaue, dass der möglichst lange überlebt. Also man hat da noch so ein bisschen ein zusätzliches Element eigentlich mit dem Titan im Game. Mit dem Movement auch noch.
Ja, was ja noch ein bisschen kontrovers diskutiert worden ist im Voraus, ist der Player Count. Man ist da ein bisschen zurück auf 6 gegen 6 und dann haben alle Leute gesagt, ja, nein und so. Zu wenig. Ich habe das Gefühl, es spielt sich, was das anbelangt, recht gut. Manchmal denke ich, 7 gegen 7 wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber es ist auf jeden Fall nicht gravierend. Dann dazu kommt natürlich noch der Fakt, dass noch so Bots rum sind, die sind wirklich reines Kanonenfutter. Das heisst, die schiessen so langsam auf euch und treffen euch so schlecht. Man kann ab denen nicht sterben. Es geht eigentlich nur darum, die noch ein bisschen zu farmen für zusätzliche Punkte und seinen eigenen Titan-Counter, also die Zeitdauer, die es braucht, bis ihr wieder einen Titan könnt holen, abzusetzen. Und es hat natürlich noch so ein kleines weiteres Element, und zwar gibt das einem ein kleines permanentes Erfolgsgefühl. Auch Leute, die nicht so shooterbegabt sind, die wissen dann, ah, dort habe ich wieder einen Kill gemacht und den habe ich gekillt und dort zwei von denen hintereinander. Also es hat jeder immer so ein kleines individuelles Erfolgserlebnis, wo halt auch Leute motiviert, die sonst nicht so Shooter-Fans sind. Bots geben auch Punkte, wenn man die abschießt, aber natürlich viel weniger, als wenn man gegen richtige Spieler vorgeht. Das Spiel solltet ihr euch, wenn ich das so sagen darf, auf dem PC holen, weil es halt am besten aussieht und am flüssigsten läuft. Die Xbox One-Version ist auch nicht so schlecht. Natürlich einmal mehr nicht in Full HD, obwohl sie das mit einem Patch jetzt auf mindestens 900p immerhin aufschrauben wollen, irgendwann irgendwie. Alternativ gibt es natürlich gar noch nicht lang her eine 360-Version, die ist jetzt mittlerweile auch draussen. Die soll sogar mit AD 50 FPS laufen, also für einen Shooter nicht schlecht, aber natürlich in viel, viel geringerer Auflösung. Darum holt es auch für den PC, stört sich wohl am besten und sieht am besten aus und ist wahrscheinlich noch am günstigsten. Auf jeden Fall kann man abschliessend sagen, jeder, der Shooter-Fan ist, Multiplayer-Shooter, der gerne ein bisschen schnelles Gameplay hat, der gerne mal ein bisschen etwas Frisches hat, der soll doch zugreifen. Bei Titanfall macht man da gar nichts falsch. Gut, mit dem wollen wir wiederum ein ausdehntes Watch-A-Been-Playing abschliessen, weil es ist noch ganz, ganz viel anders passiert in der digitalen Welt und um das wollen wir uns jetzt kümmern. Wer ein bisschen auf vor allem Twitter aktiv ist, hat kürzlich einen, ich nenne das jetzt mal, Aufstand miterlebt. Es ist dann auch noch durch die Medien gedreht worden und zwar ist in der Türkei Zugang zu Twitter und auch YouTube gesperrt worden. Der Hintergrund ist da, dass scheint über die Kanäle Aufnahmen verbreitet worden sind von irgendwelchen Politikern oder so, wo sie enttarnet bei Sachen, die sie nicht machen sollten. Also da bin ich dann auch nicht so informiert, aber so Korruption und so ist da mal umhergeistert.
Es geht primär darum, dass in der Türkei eine gigantische Regierungskrise stattfindet und der Ministerpräsident Erdogan, ich weiß nicht, wie man ihn korrekt ausspricht, tut zunehmend paranoider werden und Verschwörungen überall gesehen. Letztendlich versucht er, die Situation im Land irgendwie zu kontrollieren, um ja, in absehbarer Zeit in seinem Amt bleiben können. Und da sieht er natürlich sogar das grösste Feindpotenzial im bösen, bösen Internet und versucht er, das so gut es geht, zu kontrollieren. Was natürlich ein Witz ist, Twitter selber hat den Türken genau erklärt, wie sie es machen müssen, dass sie es umgehen können.
Ja, das habe ich noch recht sympathisch gefunden.
Ja, ja, also es ist auf jeden Fall das Internet immer wieder ein bisschen der Feind von der nicht freien öffentlichen Meinung.
Ja, auf jeden Fall ist der Schuss natürlich ziemlich hinten raus. Er hat sich extrem unbeliebt gemacht und wahrscheinlich ist nie so viel getwittert worden in der Türkei wie ab dann, wo es gesperrt war. YouTube selber hat auch noch gegen sie Welle vorgehen. Twitter selber hat es auch nicht gepasst. Und schliesslich hat auch das Gericht in der Türkei gesagt, dass man das nicht darf. Ob sie dann die Sperrung trotzdem jetzt schon aufgehoben haben, weiss ich nicht, weil die hat sich ziemlich rausgezögert. Gut, wir werden sehen, wie sich das entwickelt und wollen jetzt wechseln zu einem weitaus sympathischeren Thema. Microsoft hat eine neue DirectX-Version angekündigt und vorgestellt. Wir sind jetzt dann bei der Version 12. Sie sind ein bisschen im Zugzwang gewesen, weil AMD eine eigene Grafikschnittstelle gebracht hat, nämlich Mantle. Die hat sich als relativ effizient herausgestellt. Man hat da gerade in aktuellen Titeln wie zum Beispiel Battlefield teilweise sehr grosse FPS-Sprünge rausholen, indem man auf ihre Grafikschnittstelle umgestellt hat. Das gefällt Microsoft natürlich wenig, weil sie dann recht schlecht aussehen neben dem. Darum haben sie jetzt Version 12 mal vorgestellt. Sie soll dort Abhilfe schaffen. Und gerade so ein bisschen die Flaschenhalsprobleme, die man kennt, dass sich die Hardware gegenseitig ausbremst, beheben. Plus, was ich eigentlich interessant finde, es soll in dem Fall gewissermaßen rückwärtskompatibel sein, im Sinne von, dass auf bestehenden Hardware schon unterstützt wird. Man muss also keine neuen Grafikkarten kaufen, um nachher von dem können profitieren. Und jetzt, was vor allem interessant ist, auch die Xbox One soll von DirectX 12 können profitieren. Das heisst, dass alle, die irgendwie noch hoffen, dass die Xbox One doch früher oder später 1080p wird können, haben jetzt hier einen Hoffnungsschimmer mehr. Ich denke, es wird den Konsolen gut tun und auch die PC-Gamer werden sich über das freuen. Gratis, bessere Leistung nimmt man eigentlich immer. Alle Konsolenspieler oder vor allem Nintendo-Fans haben sich aber an etwas anderem viel mehr erfreut. Nämlich hat gerade kürzlich ein Nintendo Direct stattgefunden, wieder mal. Aber nicht eine, wie man es sonst kennt, sondern eine ganz spezielle, zu einem sehr, sehr grossen Titel für Nintendo, und zwar Smash Bros. Für die Wii U und den 3DS. Sie haben da also eine ganze Nintendo Direct präsentiert zu dem Spiel, sogar lagfrei ausnahmsweise, also sie haben es da mal fertig gebracht. Jetzt, was haben wir da gesehen? Andy, du bist ja so unser Smash Bros. Profi. Wie hat das auf dich gewirkt?
Was vor allem mitbekommen habe, ist halt mit 3DS und Wii U, wie sie da den Unterschied haben wollen aufzeigen, oder eben, dass es eigentlich fast gar keinen Unterschied gibt. Und sie werden versuchen, die 3DS-Version schmackhaft zu machen, indem es leichte Unterschied gibt bei den Stages und einen zusätzlichen Modus. Und sie werden ja die 3DS-Version vorher rausbringen, was natürlich aus einer Business-Perspektive eine ideale Idee ist. Also quasi, man tut für das grosse Weihnachtsgeschäft, bringt man den Konsolentitel, aber später, ich meine vorher, Vorher tut man die Handheld-Version, wo die Leute ja denken, nein, tut man lieber die Konsolen-Version kaufen, rausbringen. Aber es ist ja ein neues Smash Bros. Und das ist ein riesiger Hype. Da kauft man sich halt gleich. Und dann hat man ja die Ausrede, ja, es ist ja nicht ganz genau das gleiche Game. Und so kann man erreichen, dass sehr viel mehr Leute beide Versionen kaufen, als wenn man es gleichzeitig veröffentlicht, ist ja klar.
Ja, ich habe mich auch gefragt, was da wirklich der Grund ist für die Verschiebung. Also wir haben ja im Sommer jetzt den 3DS und erst im Winter die Wii U-Version. Also ich runde jetzt da mal auf ein halbes Jahr Unterschied. Für ein Spiel, das inhaltlich relativ identisch soll sein, zumindest was den Umfang betrifft, oder sogar noch umfangreicher auf dem 3DS durch den zusätzlichen Smash-Run-Modus. Also es muss eine reine Marketingentscheidung sein, was natürlich einen kleinen unsympathischen Beigeschmack mit sich führt. Aber ich schaue es mir dann sicher mal an. Also auf der Konsole werden wir es da sowieso spielen, das ist kein Thema. Aber ob es dann auch auf meinem 3DS landet, das sehe ich dann noch.
So, was noch meine kleine Furcht ist gegenüber dem Release-Datum, ist eigentlich, dass sie vielleicht suchen, mit der Wii U noch das nächste Weihnachtsgeschäft zu erreichen. Das heisst, nächste Weihnachten werden es vielleicht Hyrule Warriors, Super Smash und all die Titel kommen, wo sie jetzt halt immer wieder so lange rausgeschoben haben. Und dann ist das aber trotzdem so, dass eigentlich das Jahr, das ganze Jahr durch, so wenig für die Wii U kommt, dass sie dann nur das nächste Weihnachtsgeschäft können argumentieren, ja, kauft euch doch noch die Wii, die wir jetzt nochmal ein bisschen vergünstigt haben. Und nach dem Weihnachtsgeschäft kommen sie dann bald mal mit ihrer nächsten Konsole, wo sie die Wii U ablösen, die eigentlich ein Misserfolg ist. Also ihre Strategie ist, wieso versuchen wir nicht einfach nur ein Weihnachtsgeschäft erfolgreich abzuschließen und tun aber die Konsole eigentlich so ein bisschen dafür opfern?
Nein, das halte ich doch eher für sehr unwahrscheinlich, weil da kann man ja sicher ganz sicher sein, dass so eine Konsole dann ein absoluter Flop wird werden.
Ja, das ist halt ein absoluter Vertrauensbruch und dann haben dann die Leute das Gefühl auch, ja nein, wieso kaufe ich jetzt die Wii U 2, wir nennen es jetzt mal so, wenn ich ja gar nicht weiss, ob sie in 2 Jahren die auch schon wieder ablösen.
Nein, Wii U 2, es ist einfach, das ist einfach falsch.
Aber nächstes Jahr wird dann an der E3 wiederum die nächste Wii angekündigt, wo dann über nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann könnte die erscheinen. Also ich fürchte das schon, weil das Problem ist halt, wieso tut man so viele fertige Spiele nicht releasen? Wieso wartet man mit all diesen fertigen Spielen auf das ideale Verkaufsdatum? Was natürlich dann auch die Argumentation für die Konsole verschlechtert. Also ich habe das ja auch ein bisschen miterlebt, wo ich im Laden geschafft habe. Ist immer das Problem, ja, wie argumentiert man für die Wii U zu verkaufen, wenn man immer muss sagen, ja, die Games kommen dann schon irgendwann.
Ja.
Wenn ich noch ein bisschen über Smash Bros. Selber reden kann, etwas, was mir sehr gut gefallen hat, ist, wie sie im Online-Multiplayer das mal vorgehen. Das soll ja sich deutlich verbessern, dass man weiss, gegen wer man spielt. Das sind nicht einfach irgendwelche anonyme Leute, die dort das mal. Und es hat quasi so ein spezieller Modus für die, wo es quasi Serious Business ist, das Smash Bros. Für solche, die an Tierlisten glauben. Das so, dass man in dem Modus spielt man einfach immer auf Final Destination und hat keine Items und so, wie es die ganzen Pros lieben halt. Und dort wird auch richtig alles recorded und so. Und so in der Casual-Variante mit Items und so, dort speichert das Resultat nicht so. Dass man, dort ist es egal, wenn man verliert beim Promoten eben nicht.
Ja, und es wird ja das Ranking nachher stattfinden, wo man kann aufsteigen und dann immer gegen bessere spielen.
Das habe ich in dem Sinn interessant gefunden, dass das quasi das erste Mal ist in der Smash Bros. Serie, dass sie tatsächlich mal zugehen auf die Community, wo das auf einem hohen Level spielt, quasi als E-Sports-Titel. Die Frage ist dann auch, wie das gameplay-mäßig aussehen, ob sie da ein bisschen mehr Spielraum blüten, da Smash Bros. Brawl ja sehr viel einen schlechteren Ruf geniesst als der Vorgänger auf dem GameCube, wegen der zahlreichen Sachen, die es ein bisschen vercasualisiert haben und so. Ob man da noch ein bisschen Sachen gesehen hat, die das ein bisschen ausgleichen.
Also, wenn sie schon so einen ambitionierten Modus einführen, dann deutet es doch darauf, dass sie sich dann auch diesbezüglich werden Gedanken machen. Da bin ich eigentlich guter Hoffnung. Allgemein ist es wahrscheinlich in der Geschichte von Nintendo das erste Mal der Fall, dass sie sich um einen anständigen Online-Modus bemüht, was doch recht erfreulich ist. Nintendo hat bekanntlich bei allem, was online ist, sehr häufig noch viel Potenzial gegen Aufführung. Was ich noch recht interessant fand, rein von einer technischen Seite, ist, dass sie auch ein sehr, sehr flüssiges Gameplay auf dem 3DS garantieren. Und zwar mit einem komischen Trick, dass die relevanten Elemente, also zum Beispiel der eigene Charakter, gegnerische Charakter, mit 60 FPS gerendert werden und alles andere, also irgendwelche Pokémon, Hintergrundanimationen oder so, nur mit 30. Es ist vielleicht ein bisschen missverständlich kommuniziert oder wie auch immer, weil grundsätzlich kann man ja das Bild, was Display geschickt wird, hat ja einfach eine Framerate. Das kann man ja nicht halbieren. Auf dem 3DS würde es jetzt vielleicht noch gehen mit dem 3D-Effekt, aber das würde ein mega weirdy Ergebnis geben. Es wird wahrscheinlich einfach weniger prioritär gerechnet im Hintergrund und dass dann halt irgend so ein Pokémon nur auf jedes zweite Frame eine Bewegung hat oder so, wie auch immer. Aber es freut mich doch, dass sie wirklich in technischer Hinsicht Multiplayer da sich wirklich scheinbar Mühe geben. Und ich denke, bis jetzt wird der Hype nur grösser. Es hat auch noch sehr viele interessante Charakter mittlerweile drin. Sie haben natürlich wieder neue gezeigt. Greninja und Glurak, so drum sind jetzt da noch ein bisschen Pokémon drin. Das haben sie wie immer ein bisschen forciert. Pokémon ist ja häufig prominent vertreten in Smash Bros. Titel.
Der Glurak ist noch interessant in der Hinsicht, weil das bedeutet, es wird, ich glaube, ich habe verstanden, dass er jetzt ein separater Charakter ist, ebenso wie Zelda Sheik jetzt separat funktioniert.
Ja.
Also, und ich glaube, Zero Suit Samus in dem Sinn auch.
Mhm.
Und ja. Aber jetzt frage ich euch doch mal so, welcher von den neuen Characters interessiert euch am meisten?
Also gerade die zwei Pokémon finde ich noch recht cool. Pikachu habe ich immer cool gefunden, die klassischen, so der Fox und so. Den habe ich auch immer cool gefunden. Darum werde ich mich wohl dort rumbewegen. Oder klar, mal alle ausprobieren. Aber dann gibt es noch derige, wie zum Beispiel der kleine Guide aus Animal Crossing, reizt mich jetzt irgendwie gar nicht. Bin mal gespannt, wie sich denn die so spielen.
Wenn es um die alten Charakter geht, bin ich natürlich gespannt, irgendwie, ob mein Lieblingscharakter aus Brawl und auch Willy Peach da sich gross verändert hat. Ich liebe nämlich ihren Gameplay-Style. Der ist absolut einzigartig unter allen Kämpfern. Und Samus natürlich. Habe ich auch seit dem Melee sehr gerne gespielt. Und der Pikachu ist einfach mein Fave im allerersten Smash Bros. Das ist natürlich absolut Mainstream und Casual, wenn man im Smash Bros. Auf dem N64 den Pikachu nimmt, weil der Broken Character ist. Aber ich hoffe doch, sie tun ihn endlich mal wieder ein bisschen besser machen, weil er sehr, sehr abgenommen hat in den zwei Nachfolgern.
Sie haben ja bei jedem Kämpfer, der gezeigt ist, gesagt, ja, sie haben ihn dort verbessert und dort verbessert. Also unter dem Strich haben sie alle verbessert und das sind sie dann auch wieder balanced.
Aber sie haben auch gesagt, dass sie quasi so ein bisschen die einen in der Flugphase verschlechtert haben und so. Also.
Ja, aber wenn sie sagen, es verbessert sie, muss es nicht heißen, dass es effektiv im Metagame verbessert. Das ist dann auch so ein wichtiger Unterschied.
Ja.
Aber wenn es jetzt um die Neuen geht, bin ich gespannt, was sie gemacht haben. Einerseits mit dem Mega Man, weil ich habe schon ewig gehofft, der würde ich mal immer das Smash Bros. Sehen, weil es sich einfach so unglaublich anbietet. Und sonst halt Rosalina, weil sie auch eine Prinzessin ist und zufälligerweise Peach einfach mein Lieblingscharakter ist in den letzten beiden Smash Bros. Also könnte das auch sehr interessant werden.
Ja, ich bin sehr gespannt auf den Mega Man natürlich und auf das neue Kirby. Das haben sie auch recht überarbeitet. also so vom Video her urteilen, sehr OP werden. Aber ja, es wird sicher auch noch Stoff bieten, wenn es dann mal draus ist für einen Podcast. Aber ich frage mich auch, ob ich es dann auf dem 3DS spielen will. Ich finde nämlich eigentlich der Reiz von einem Super Smash ist ja eigentlich da drin, dass man wirklich zu viert vor dem TV hockt und dann das zusammenspielt.
Und sich dann gegenseitig noch anschreien und so, wenn man da gerade auf die Kappe bekommt oder wie auch immer. Es macht halt noch viel aus.
Man kann es natürlich auch auf dem 3DS gemeinsam spielen, aber dann ist es halt einfach nicht... ja, dann ist man nicht so gerade aufeinander sitzend, sondern man könnte es dann ja übers Internet spielen und so. Es ist nicht so das, was ich mir vorstelle unter Super Smash.
Dann, wenn wir da noch Transition machen zu einer anderen sehr, sehr grossen Meldung, die eventuell ein bisschen weniger sympathisch ist als die Smash Bros. Geschichte. Nämlich einmal mehr ist Facebook ein bisschen einkaufen. Damals haben sie Oculus Virtual Reality in ihrem Warenkorb. Das Ganze hat sie 2 Milliarden gekostet. Wie viel jetzt da in Aktienbeteiligung und wie viel da bar hin und her geschoben worden ist, wissen wir nicht so genau. Hauptsache, Facebook hat jetzt ein eigenes Virtual Reality Unternehmen bei sich. Wir haben uns auch ein bisschen mal bei der Vorbesprechung und auch sonst mal vor allem gefragt, wieso kauft Facebook das? Bei Google hätte ich es jetzt noch eher gesehen oder bei irgendeinem grossen Publisher, wo etwas mit Games zu tun hat, hätte ich es auch gesehen, Valve oder 16EA oder irgendwie oder ein Konsolenhersteller oder so Microsoft oder irgend so etwas. Aber wieso Facebook, wo mit Gaming nichts am Hut hat? Was ist eure Idee? Wird jetzt Facebook in die Gaming-Branche einsteigen oder wenn sie das Oculus irgendwie gar nicht zum Gamen verwenden, sondern für irgendwie ihre Facebook-Applikation oder was ist da die Idee? Was meint ihr?
Also meine Vermutung ist eben eigentlich, dass sie das nur gekauft haben. Das ist ja auch durchaus eine Praxis, die gerne gemacht wird. Sie haben eigentlich die Firma gekauft, aufstrebende Aktien, sehr erfolgreiches Format, kaufen sie auf, sollte eine Tochterfirma werden, die eigentlich in dem Sinne nicht viel mit Facebook zu tun hat. Und dann schauen sie halt, profitieren sie vom Aktienverlauf von dieser Tochterfirma.
Das wäre noch fast das Sympathischste, weil dann sind sie ziemlich unabhängig und dann hat es möglichst wenig quasi mit Facebook selber zu tun. Wäre ja für den Gamer in dem Sinn noch angenehm.
Es ist, glaube ich, auch so vermittelt worden, dass eigentlich bisher jetzt da nicht die Idee besteht, dass man jetzt das irgendwie da gross viel Einfluss walten lassen von Facebook aus. Was natürlich mit dem ganzen Verkauf jetzt da im Internet alles stattgefunden hat, ist, dass da ganz viele von diesen Bakers, die das mal auf Kickstarter unterstützt haben, dass die jetzt Amok laufen und sich beklagen, ja, das ist gar nicht erst erlaubt sein und ich will mein Geld zurück. Und
das finde ich auch frech, das habe ich mir auch überlegt. Sie haben da mal gebackt für das Oculus. Eigentlich ja gerade mit der Idee, dass das eben unabhängig ist. Darum ist es ja via Kickstarter gekommen und nicht sonst irgendwie. Haben da quasi schon Modell also nicht gekauft, aber sich das als Rewards versprechen. Und jetzt kommt Facebook, kauft das weg und macht irgendetwas draus, möglicherweise, wo von denen ursprünglich gar nicht beabsichtigt war. Ist. Da verstehe ich also jeden, der da gepackt hat und sich ein bisschen verarscht fühlt.
Man kann es eigentlich noch gut zusammenfassen, was ich davon halte. Vorher ist Oculus Rift einfach uninteressant für mich gewesen. Jetzt ist es tot.
Ja, also es gibt ja da auch noch ein bisschen berühmte Stimmen. Zum Beispiel der Notch, wo ja Minecraft erfunden hat, kann man so sagen. Er hat gesagt, er habe sich eine Oculus-Version von Minecraft überlegt und jetzt hat er das Ganze gecancelt, weil ihm das Facebook halt einfach so unsympathisch ist.
Ich bin eigentlich schon ein Befürworter von Oculus Rift. Es siehst auch immer wieder eigentlich in den Reaktionsvideos, ich kann es leider noch nie ausprobieren. Es ist eigentlich noch jeder, der das mal angezogen hat, überrascht gewesen vom Effekt. Und es hat sich eigentlich begeistern lassen. Es ist einerseits in dem Sinne eine 3D-Brille. dass es ja für beide Augen zwei Bilder ausgibt, wo dann die 3D-Ebene überbringt. Und andererseits ein Head-Tracker. Und beides funktioniert relativ gut, vor allem dann noch in der HD-Variante.
Ja, ich denke, es ist unter anderem, um das vielleicht auch noch von einer positiven Seite ein bisschen betrachten und nicht nur jetzt über Facebook abhaten. Ich denke, das Positive ist, dass dort jetzt sicher ein super finanziertes Produkt rauskommt, das nicht Geldsorgen hat. Und das ist ja auch ein bisschen im Interesse des Konsumenten am Schluss, dass sie wissen, da kommt etwas entwickelt, da hat man nicht müssen sparen, weil Facebook hat genug Geld, dass das auch wirklich super durchproduziert kann werden. Und es zeigt ja eigentlich auch ein bisschen die Relevanz und den Erfolg von Kickstarter. Also das war ja mal eine Idee gewesen, wo mit ein paar hunderttausend Dollar wohl realisiert worden ist und jetzt ist das 2 Milliarden wert und es zeigt doch eigentlich, wie wichtig Kickstarter heute kann sein und was das für einen Stellenwert kann einnehmen. Oculus ist ja nicht die einzige Virtual Reality Brille mittlerweile. Es gibt schon ein neues Projekt von einer Virtual Reality Brille, glaube auch über Kickstarter, wo sagt, sie wird mit allem kompatibel sein, denn wir wissen, wir haben es schon mal erwähnt in einem vergangenen Podcast, auch Sony ist mit Project Morpheus an so einer Brille dran und wahrscheinlich ist bei Microsoft auch irgendjemand mit dem am Experimentieren. Wir werden also sehen, wie viele Brillen dass wir am Schluss kaufen müssen, dass wir da überall eine kleine virtuelle Realität geniessen können. Was wir aber sicher müsst haben heutzutage ist ein Fernseher mit ganz viel HDMI-Anschlüssen, denn jetzt wird nochmal einer mehr beleidigt. Amazon hat eine eigene TV-Box auf den Markt bringen oder müssen auf den Markt bringen oder wird das jetzt auch machen. Das Ganze nennt sich Amazon Fire TV. Also jetzt braucht man neben seinem Apple TV, Chromecast und so weiter, Netflix-Account etc. Also nochmal so ein Kistli. Was an dem noch speziell ist, es wird auch Games dafür geben und entsprechend auch einen Controller. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ich habe nicht so gerne 1000 Geräte, die ich irgendwie muss vor meinen Fernseher hängen muss, dass ich am Schluss auf dem einen die Serie schaue und auf dem anderen jene. Und dann ist es gleich mega overpriced bei uns und kommt dann sowieso viel Sport und so. Ja, wie sind ihr dem gegenüber eingestellt? Ich weiss nicht, ob irgendjemand das Amazon Fire TV jetzt erwartet, sehnlichst.
Also ich freue mich mal, wenn da quasi Marktmonopolität erreicht wird. Dass da einfach einer gibt, der alle Serien hat und die alle zu seinem mega günstigen Angebot kann machen kann, weil er einfach so viele Kunden hat, dass er das Zeug auch günstig anbieten kann.
Oder eben auch teuer, weil es ja keine Alternative gibt.
Ja, es ist eben in den USA mit Netflix, die haben ja so eine Art Monopol fast hergestellt. Und die sind sehr günstig. Und in den USA ist eigentlich die generelle Regel, egal ob es jetzt wie heißt das, Hulu ist oder Netflix oder etwas anderes, die sind alle etwa 7 Dollar im Monat für alle Serien, die es gibt, zu schauen. Also mit ein paar Ausnahmen, die sie vielleicht nicht können die Rechte erwerben, aber ja. Das ist, finde ich jetzt eben ein recht guter Preis, wo es bei uns in dem Sinn gar nicht gibt. Und darauf hoffe ich noch. Und bis dann, bis sowieso nicht irgendwie quasi die weltweite gleiche Uhrzeit etwas released wird, wo eine Serie ist, werde ich so Serie müssen auf anderem Weg besorgen. Und ja, das kann man mir gar nicht vorwerfen. Ich bin einer von denen, die noch Blu-rays kaufen, Serie. Also ich glaube, eigentlich liegt in dem ganzen Serienmarkt noch ganz viel Kohle, die gar nicht abgeholt wird, einfach weil sie sich selber vermasseln. Aber das ist wahrscheinlich eben, das ist meine Vermutung auch, dass da irgendwelche Ländergesetze oder Monopol in Deutschland und in der Schweiz und dass vielleicht auch irgendwie so die Lokalisierung trotzdem eigentlich sehr wichtig ist, weil es doch nicht so viele Leute sind, die Serien in der Originalsprache schauen wollen. Dass es da schon noch Schwierigkeiten gibt, wo sich dann Serienmacher bzw. ein Netzwerk von Serien schauen kann, gegenüberstellen.
Mit dem sind wir auch schon fast am Ende von dieser Episode. Wir wollen wie immer mal noch einen kleinen Blick gegen vorne werfen. Was kommt denn gerade noch so interessant? auf der einen Seite ganz klar, wir haben es schon erwähnt, Game of Thrones, die vierte Staffel hat angefangen. Jeden Montag, also solltet ihr hier die neue Episode auf dem Radar haben. Dann ist noch rausgekommen Final Fantasy 14 für die PS4. Kann man sich anschauen, ist wohl gar nicht so schlecht für Final Fantasy und Online-Rollenspiel-Fans. Was ich persönlich mal noch auf dem Radar habe, ist die ganz kürzlich angekündigte PS4-Version von The Last of Us. Also das wird Full HD, 60 FPS plus vielleicht sonst noch ein bisschen Gedöns dazu. Sollte im Sommer rauskommen, also wenn ihr auch das ein bisschen wollt, auf eurem Radar behalten. Was den nächsten Podcast betrifft, dann werden wir endlich Final Fantasy X mal auch noch ein bisschen besprechen. Für das nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit, weil ihr wisst, Final Fantasy und allgemein so JRPGs, die sind einfach sehr umfangreich. Da muss man sich wirklich viel Zeit nehmen, dass man da auch sinnvoll darüber reden kann. Wir haben es euch versprochen und im nächsten wird dann der Titel auch wirklich besprochen. Dann bleibt mir wie immer noch euch darauf hinzuweisen, schaut auf unserem Blog vorbei, schaut auch, was wir immer schönes auf Facebook und Twitter schreiben. Und vor allem hört auch in den nächsten Episoden wieder rein. Ich war der Joey und ich danke allen Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuhören. Und natürlich bedanke ich mich wie immer auch für die Unterstützung beim Andy und beim Butch.
Merci auch. Schöne zusammen, schöne Woche.
Auch von mir. Ciao zusammen.